zum Beispiel war ich schon immer ein großer Bäcker und habe gerne gebacken und habe das Hobby jetzt gerade irgendwie so ein bisschen in den letzten Wochen irgendwie stark aufleben lassen und habe tatsächlich auch so ein paar Rezepte plötzlich geteilt bei Instagram, habe Backstories gemacht, hatte da dann zum Beispiel die Möglichkeit, super viel in Kontakt mit Leuten zu kommen. Es kam irgendwie ziemlich gut an, es war irgendwie schön, man kam irgendwie so ein bisschen in Interaktion und das war einfach schön, was Neues auszuprobieren und es dann auch irgendwie mit Leuten zu teilen.
Das ist Hannes Krause. Hannes ist Psychologe und forscht am Weizmann-Institut über die Rolle von sozialen Medien für unser Wohlbefinden. Ich wollte mit ihm sprechen, weil soziale Medien in Zeiten von begrenzten Kontakten für viele eine Art Rettungsleine nach draußen geworden sind. Gleichzeitig die Medien aber nicht müde werden, vor den negativen Effekten von sozialen Medien zu warnen. Deswegen wollte ich von Hannes wissen, wie er das sieht und wofür er soziale Medien einsetzt. Im Lockdown der letzten Monate unter anderem zum Backen.
Torten, Kekse, alles Mögliche. An Brot habe ich mich rangewagt, vor allem in den letzten Monaten. Back so Sauerteigbrote, die super lecker sind und auch super gut funktionieren.
Wer sich Hannes Instagram-Account anguckt, kann seine ambitionierten Backwerke begutachten. Am meisten beeindruckt mich ein Gin-infused Lemon Cake. Wenn wir unser Büro wieder benutzen können, muss ich Hannes mal ganz dezent darauf hinweisen, dass auch ich mich sehr für Kuchen interessiere, wenn auch weniger fürs Backen. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Weizenbaum im Homeoffice. Mein Name ist Sascha Friesecke, ich bin einer der Direktoren des Weizenbaum-Instituts für die vernetzte Gesellschaft und versuche mir, mit diesem Podcast zu erarbeiten, was die Corona-Krise für die Digitalisierung bedeutet. Die letzten Wochen bin ich nicht dazu gekommen, einen Podcast zu machen, weil ich etwas kränkelte. Das hört man auch noch ein wenig an meiner Stimme, soll uns jetzt aber nicht weiter aufhalten. Als erstes möchte ich von Hannes wissen, warum er sich als Psychologe dazu entschieden hat, soziale Medien zu erforschen.
Ich bin jemand, der sich extrem für soziale Medien interessiert, der selbst sehr, sehr aktiv ist auf sozialen Medien. Schon von Anfang an bei Instagram zum Beispiel dabei war und das mit Spannung verfolgt hat. Also es ist zum einen einmal so ein persönliches Interesse und ich finde, es macht auch oft ein Stück weit total Sinn, dass sich Psychologen mit dem Thema auseinandersetzen, denn letztendlich sind es Plattformen, auf denen Menschen zusammenkommen. Und immer wenn Menschen irgendwo zusammenkommen, dann interessieren ganz, ganz viele spannende Dinge. Und die Psychologie setzt sich nun mal damit auseinander, wie Verhalten erklärt wird, wie Verhalten bei einzelner Personen erklärt werden kann, aber auch wie Verhalten von mehreren Menschen erklärt werden kann. Und diese Dynamiken, die da ablaufen, sind aus psychologischer Sicht unfassbar spannend, faszinieren mich schon seit langem. Und entsprechend habe ich im Weizenbaum-Institut eben die Möglichkeit, mich dieser ganzen Thematik wissenschaftlich zu widmen und quasi beide Interessen miteinander zu kombinieren, was hervorragend ist.
Und jetzt konkret in deiner Doktorarbeit, was guckst du dir an?
Ich gucke mir an, inwieweit die Nutzung sozialer Medien das Wohlbefinden der Nutzer beeinflusst. Das ist ein relativ großes Konglomerat an verschiedenen Dingen. Ganz grob geht es so ein bisschen darum, inwieweit, dass wir die Frage beantworten wollen, inwieweit die Nutzung dieser Medien für die Leute gut ist und inwieweit bestimmte Verhaltensweisen mit Risiken assoziiert sind. Also was man im Zweifel unterstützen sollte und wo man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein sollte, wenn man viel Zeit auf diesen Netzwerken verbringt.
Das ist das Wort Risiken in den Mund genommen. Jetzt stehen soziale Medien ja, wenn man sich so anguckt, wie darüber medial berichtet wird, schon seit ein paar Jahren relativ stark in der Kritik, dass alle möglichen negativen Effekte damit verbunden sind, viele soziale Medien zu nutzen. Gleichzeitig ist es was, was die Menschen ja dennoch sehr aktiv tun. Vielleicht können wir da ein bisschen konkreter reingehen. Was sind denn die Risiken, die in der Nutzung von sozialen Medien passieren können?
Ja, also zuallererst natürlich entsteht so ein bisschen der Eindruck, gerade medial getrieben, dass alles, was auf diesen Seiten passiert, grundsätzlich erstmal so ein bisschen kritisch ist und den Leuten nicht wirklich gut tut. Ich vertrete so ein bisschen die Ansicht, dass das Ganze nicht so eindimensional abläuft. Also ich glaube zum einen, dass es einen Grund gibt, warum Leute diese Plattform nutzen und dass es ihnen langfristig nicht nur schlecht gehen kann. Ansonsten hätten sie wahrscheinlich schon irgendwann aufgehört, diese Plattform zu benutzen. Vielleicht, wenn man die Frage beantworten möchte, was ist jetzt irgendwie, ob das jetzt gut ist oder schlecht und was für Risiken damit assoziiert sind, sollte man sich vor allem angucken, inwieweit diese Medien genutzt werden von den einzelnen Leuten. Also da so ein bisschen nach Nutzungsmustern zu unterscheiden, ist häufig ziemlich ziemlich sinnvoll. Viele Risiken sind zum Beispiel damit assoziiert, wenn man diese Medien einfach nur nutzt und die Inhalte, die dort zu sehen sind, einfach nur passiv konsumiert. Das heißt, wenn ich einfach mir die Bilder und die Beiträge von anderen Leuten angucke, ohne mit diesen Leuten zu interagieren, ohne dass ich selbst was teile und einfach nur aufsauge wie ein Schwamm, was andere Leute machen. Da kann es häufig zu sozialen Vergleichsprozessen kommen. Also ich fange an, mich mit anderen Personen zu vergleichen. Und weil Leute sich nun mal gerne extrem positiv auf diesen Plattformen darstellen, ziehe ich da häufig den Kürzeren. Das kann zu Gefühlen von Neid führen, das kann Depressivität verstärken, allgemein zu einer schlechten Stimmung führen oder sogar ganz global zu einer geringeren Lebenszufriedenheit führen. Natürlich, wenn ich probiere, mich zu beurteilen und ich vergleiche mich mit anderen Leuten auf sozialen Medien, dann sieht es häufig manchmal nicht so wahnsinnig rosig aus, weil ich scheinbar nicht so ein perfektes Leben führe wie andere Leute auf diesen Plattformen. Also das sind so mit die Hauptrisiken, die mit der Nutzung assoziiert sind, dieser passive Konsum.
Jetzt hast du in unserem Vorgespräch gesagt, dass eine Folge aus diesem passiven Konsum oder diesem sozialen Vergleich, dass ich immer nur das Schöne sehe aus dem Leben der anderen, so ein Selbstoptimierungszwang ist. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen genauer erklären, was das bedeutet im Kontext von sozialen Medien.
Also das Ganze lässt sich einmal mit einem bloßen Blick auf die Inhalte dieser Medien, vor allem bei Instagram beantworten. Diese Bilder sind häufig extrem poliert, zeigen extrem selektive Ausschnitte aus dem Leben von Personen. Das kann natürlich einmal zu dem Eindruck führen, dass mein eigenes Leben vielleicht nicht so wahnsinnig perfekt ist. Das kann vielleicht aber auch einfach den Eindruck vermitteln, dass das die Realität abbildet. Und das kann auch zu so einer Art von Druck führen, dass ich mir quasi überlege, dass ich quasi mein Leben nicht vollends ausschöpfe, dass es andere Leute gibt, die viel, viel mehr machen, die viel aktiver sind, die viel mehr Sport machen, die viel mehr Hobbys haben, die viel mehr Freunde haben. Und das kann häufig extrem viel Druck erzeugen. Und dazu kommt eben auch, dass viele der Inhalte, die geteilt werden, ja auch so ein bisschen in die Richtung der Selbstoptimierung gehen. Es gibt zahlreiche Tutorials. Jetzt auch gerade in der Corona-Situation gibt es viele Ratschläge und Tipps, wie man denn seine Zeit jetzt gerade möglichst effizient verbringen soll und das Beste aus der Situation machen soll. Das ist natürlich gut auf der einen Seite, kann natürlich aber auch zu super viel Frustration führen, weil das natürlich auch häufig nicht wirklich die komplette Realität abbildet und man natürlich nicht allen Anweisungen folgen kann, die da geteilt werden und sein Leben nicht immer in jeglicher Hinsicht perfekt optimieren kann und auch ganz häufig einfach nicht muss.
Hannes hat gesagt, dass soziale Medien nicht die komplette Realität abbilden. Das ist vermutlich abstrakt jedem klar, aber wenn man mit Bildern einer perfekten Welt konfrontiert ist, dann führt man sich eher nicht vor Augen, dass das nur ein Ausschnitt oder sogar eine Illusion ist. Weil Hannes sich als Wissenschaftler eher theoretisch mit dem Thema beschäftigt, wollte ich noch mit jemandem sprechen, der mir erklären kann, was das praktisch bedeutet. Hannes ist zwar Wissenschaftler, aber er ist trotzdem ziemlich pragmatisch und hat vorgeschlagen, dass ich doch einfach mit seinem Lebensgefährten sprechen könnte. Der sei schließlich Influencer.
Das Wort Influencer hören wir Influencer ja in der Regel nicht so gerne. Ja,
also
das
ist wie bei den Hipstern. Die wollen auch nie hören, dass sie Hipster sind.
Ja, genau.
Und so habe ich, zumindest virtuell, Tim Labenda kennengelernt. Tim ist gelernter Modedesigner, betreibt inzwischen aber hauptberuflich einen Instagram-Account, der sich um das Thema Interior Design dreht. Der Account ist gefüllt mit Bildern von Tims und Hannes schick eingerichteter gemeinsamer Wohnung und so lag es nah, auch mit Tim darüber zu sprechen, was es bedeutet, in sozialen Medien die Illusion einer perfekten Welt darzustellen.
Was für mich irgendwie so wichtig ist, ist, dass man die Leute, und dafür möchte ich auch diesen Podcast im Grunde genommen von meiner Seite aus nutzen, nochmal so ein bisschen Aufklärung leistet und einfach irgendwie ganz klar rausstellt, dass dieses ganze Influencer- und Instagram-Ding halt mittlerweile zu einem Geschäftsmodell geworden ist, zu dem man sich einfach so entschließen kann, dass man daran, also dass man das quasi nutzen möchte so. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass die Leute, die Instagram nutzen und es eben nicht als Geschäftsmodell nutzen, sondern es eigentlich nur konsumieren, dass die sich im Klaren darüber sind. Dass das was ist, was sie wahrscheinlich so in dem Sinne dann nicht erreichen können, worauf sie dann aber auch im Umkehrschluss nicht neidisch sein sollten, sondern was sie einfach nutzen sollten als Quelle der Inspiration. So, ich finde, das ist irgendwie so mein größtes Anliegen, dass Leute irgendwie aufhören, sich so krampfhaft immer vergleichen zu müssen auf diesen Kanälen, sondern es einfach irgendwie mit so ein bisschen Abstand und mit so einer gewissen Weitsicht quasi benutzen.
Heißt es dann auch, dass es bei euch gar nicht immer so aufgeräumt aussieht wie auf den Bildern?
Das ist natürlich nicht die Realität, die man da sieht. Also man sieht die Wohnung ja auf meinem Kanal immer super aufgeräumt, alles ist immer super an seinem Platz, alles irgendwie gerade frisch geputzt und so weiter, ne? Und das ist natürlich nicht jeden Tag so. Also Influencer zu sein bedeutet natürlich auch irgendwie, ja, sich da viel Arbeit reinzustecken, ja, und die Wohnung dann halt auch immer für die Fotos aufzuräumen und sauber zu machen und das alles auch irgendwie richtig zu inszenieren. Ich meine, es ist ja auch so, die Partner, mit denen man arbeitet, die haben ja auch gewisse Vorgaben oder gewisse Wünsche an einen, wie sie das Produkt gerne inszeniert haben möchten. Und deswegen ist es nie einfach nur ein Schnappschuss aus irgendeiner spontanen Situation heraus, sondern eigentlich würde ich sagen, 95% der Bilder auf meinem Account waren lange geplant und dann explizit so fotografiert.
Influencer zu sein heißt also, viel aufräumen zu müssen.
Genau, viel aufräumen zu müssen und vor allen Dingen auch morgens zum Beispiel sein Essen nicht warm zu essen, weil es mittlerweile dann schon wieder kalt ist, bis das Foto im Kasten ist, irgendwie so, wenn man irgendwie morgens einen schönen Tisch gedeckt hat und so. Genau. Und da,
was am Wochenende gibt es kalten Kaffee, muss ja erst fotografiert werden.
Genau. Und was vor allen Dingen auch das Ding ist, damit schütze ich mich aber zum Beispiel auch so ein bisschen selbst. Also dadurch, dass man eben nicht, im Endeffekt dann doch nicht sieht, wie wir eigentlich so richtig privat leben. Also wenn es mal unaufgeräumt ist, wenn der Hund mal wieder die Socken in der ganzen Wohnung verteilt hat oder so, ja, ist es natürlich aber auch irgendwie wie so eine Art Schutzschild, um irgendwie so, ja, um dabei zu bleiben, dass es im Grunde genommen einfach eine Plattform ist, die inspirieren soll und wo man quasi ja so ein gewisses Geschäftsmodell einfach betreibt und dass es nicht hundertprozentig das Privatleben zeigt.
Das heißt, das Private liegt in der Unordnung.
Das Private liegt so ein bisschen in der Unordnung, ja. Und auch, dass das vielleicht auch einfach mal irgendwas mehr zufällig passiert und nicht von langer Hand geplant ist.
Jetzt hast du gesagt, dass die Firmen auf dich zukommen mit bestimmten Ideen, Ansprüchen, was so ein Bild angeht. Vielleicht kannst du die Hörer mal mitnehmen in den Maschinenraum, wie sowas tatsächlich aussieht. Also da kommt irgendjemand mit einem Produkt und dann, wie sieht so ein Briefing aus? Was wollen die, dass du dann tust?
Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also entweder, wie du sagst, die Firma hat ein bestimmtes Produkt, was sich vielleicht gerade nicht so gut verkauft und was aber an sich irgendwie voll schön ist und was vielleicht einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht. Dann sagen wir jetzt zum Beispiel, ich habe einen Kunden gerade, der hat eine Tischleuchte, die mit so Batterien funktioniert, also die braucht keinen Stecker und die kann man halt eigentlich ziemlich schön auf so einen Tisch einfach stellen, ja. So, und das ist ein Produkt, das versteht der Kunde irgendwie noch nicht so richtig, weil er nicht so genau weiß, was er jetzt mit dieser kleinen Leuchte auf seinem Tisch soll. Und dann ist es quasi an mich, dieses Produkt attraktiv darzustellen. Also zu sagen, hey, erstens mal ist das Design von der Lampe voll schön, also das sehe ich auch wirklich so. Also ich mag diese Lampe tatsächlich gerne, ich verstehe überhaupt nicht, warum die sich nicht verkauft. Dann halt ein schönes Tischsetting vielleicht zu arrangieren, mit einem schönen Abendessen, einfach eine schöne Szenerie, das dann entspannt zu fotografieren und dann dem Kunden sozusagen Content zu liefern, den er dann benutzen kann, um sein Produkt ja weiter zu vermarkten. Oder es kann aber auch sein, dass ein Kunde einfach sagt, hey, gefällt dir irgendwas besonders gut von uns? Möchtest du das vielleicht in deiner Wohnung haben, damit es dann bei Stylings oder bei anderen Produktfotografien einfach irgendwie mit im Bild ist? Und wo die Leute dann vielleicht einfach ja neugierig sind und fragen, hey, wo hast denn das her? Also es ist ja auch ganz interessant auf meinem Account zu beobachten, wenn du durch die Kommentare unter den Bildern gehst. Also es wird eigentlich immer gefragt, woher die Sachen sind, die auf dem Bild sind. Deswegen gibt es bei mir auf dem Account auch so eine Roomtour, wo ich quasi durchgehe und jedes einzelne Produkt, was wir in der Wohnung haben, mit Marke und Hersteller quasi verlinke, damit die Leute nicht ständig fragen müssen, wo die Sachen her sind. Also ich nutze es wirklich als eine Plattform, wo ich die Leute inspirieren will, wo ich ihnen irgendwie tolle Sachen zeigen möchte, die ich persönlich sehr, sehr schön finde und die jeden Haushalt sozusagen bereichern würden.
Jetzt so eine ganz praktische Frage, die ich da habe, wenn quasi der Großteil des Contents, den du selber produzierst, aus deiner eigenen Wohnung kommt oder aus eurer Wohnung kommt,
ja.
Wie oft müsst ihr dann die Wohnung umgestalten?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, die lässt sich am besten damit beantworten, dass die Wohnung sich eigentlich die ganze Zeit in so einem Wandel befindet. Also ich hatte jetzt, als es dann langsam nach Corona wieder oder während Corona dann losging, dass die Leute halt so viel renoviert haben, kamen zum Beispiel auch Farbenhersteller auf mich zu und haben gesagt, hey, die Leute renovieren gerade wie bescheuert, habt ihr nicht Lust, irgendwie unsere Farbe mal in den Vordergrund zu rücken und zu zeigen, was man mit unseren tollen Farben machen kann? Dann habe ich zu Hannes gesagt, naja gut, also bei uns zu Hause, wir haben gerade frisch renoviert, also es sind eigentlich alle Wände gestrichen. Also ich möchte bei uns eigentlich gerade ungern irgendwas neu streichen, weil ich es eigentlich ganz schön finde, so wie es ist, ja. Ja, und dann sind wir halt kurzerhand mal ein Wochenende zu Hannes Eltern gefahren und haben da das ehemalige Kinderzimmer von seiner Schwester komplett renoviert, ja, weil das...
Und deren Haus umgebaut.
Ja, und deren Haus umgebaut, genau. So muss man sich dann halt einfach irgendwie so, ja, Situation oder so Möglichkeiten raussuchen, um sowas dann halt auch trotzdem zeigen zu können und einfach ein bisschen kreativ sein.
Tim und Hannes haben die Corona-Krise also genutzt, um bei Hannes' Eltern das Haus umzugestalten. Ich muss mir unweigerlich meine Eltern vorstellen und was sie sagen würden, wenn sie aus dem Urlaub zurückkämen und ich ihr Zuhause in einem freundlichen Grau gestrichen hätte. Jetzt spricht Tim Corona an und darum soll es hier ja eigentlich gehen. Deswegen habe ich Hannes gefragt, was er denn aus einer wissenschaftlichen Perspektive an der aktuellen Corona-Situation besonders interessant findet.
Also zum einen glaube ich, dass die Situation jetzt gerade besonders interessant ist, weil soziale Medien aktuell einen ganz besonderen neuen Stellenwert für die Leute einnehmen. Die Leute haben viel, viel weniger sozialen Kontakt, sind viel Zeit einfach zu Hause, wissen nicht, was sie machen sollen. Und diese Medien ersetzen plötzlich reale soziale Kontakte und werden viel, viel mehr genutzt, einfach um die Zeit zu vertreiben. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, inwieweit die normalen Prozesse, die wir beobachten in einer normalen Situation, inwieweit die jetzt verstärkt oder vielleicht sogar verändert ablaufen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die normalen Dynamiken, die wir sonst beobachten, jetzt so ein bisschen auf Speed quasi ablaufen, weil wir viel, viel mehr konsumieren, es werden viel mehr Inhalte geteilt. Uns fehlt tatsächlich so ein bisschen auch, und das ist ein wichtiger Punkt, so ein bisschen so ein Realitätsabgleich, den wir sonst über unseren normalen Alltag im Kontakt mit realen Personen irgendwie finden. Es kann vielleicht so schnell der Eindruck entstehen, dass das, was gerade aktuell auf sozialen Medien passiert, vielleicht wirklich der Realität entspricht und jetzt Leute zu Hause sind und super effizient sind und das vielleicht im realen Leben gar nicht sind. Also dieser Realitätscheck geht jetzt vielleicht so ein bisschen flöten. Und jetzt ist es halt tatsächlich interessant zu gucken, inwieweit die Risiken verstärkt sind und man Nutzer im Zweifel auch ein bisschen warnen muss und aufklären muss. Auf der anderen Seite kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass die vielen positiven Aspekte der sozialen Mediennutzung jetzt vielleicht auch gerade noch verstärkter ablaufen.
Ja, vielleicht kommen wir zu denen gleich. Ich habe neulich so eine Dokumentation irgendwo auf YouTube gefunden aus dem Jahr 72, wo es darum ging, wie werden wir im Jahr 2000 leben. Und der Protagonist ist irgendwie so ein 45 Jahre alter Mann, der auf seine Rente zuarbeitet, weil mit 50 geht man in Rente. Und der kaum noch soziale Kontakte hat, weil man hat Videotelefonie erfunden und deswegen muss er eigentlich seine kleine Wohnung gar nicht mehr verlassen. Er kann mit den Leuten videotelefonieren. Und es war ganz lustig, irgendjemand hatte das rumgeschickt, weil das eben eigentlich genau diese Situation skizziert, in der wir die letzten Wochen, Monate gelebt haben, wo man eben keine tatsächlichen sozialen Kontakte mehr hat, sondern sich lediglich noch über Videotelefonie sieht, und in dem Augenblick sind ja viele der sozialen Interaktionen, die man hat, irgendwo aufs Digitale beschränkt und damit immer nur auszugsweise das, was man sonst irgendwie in einer tatsächlichen Interaktion als Ganzes vielleicht sehen würde.
Ja, definitiv. Also ich meine, letztendlich bleibt uns oder blieb uns in den letzten Wochen irgendwie nichts anderes übrig, als unsere sozialen Bedürfnisse über solche Plattformen, über digitale Lösungen irgendwie zu befriedigen und zu kompensieren. Und das ist auch tatsächlich ein Stück weit möglich. Also da können wir irgendwie dankbar sein, dass wir irgendwie diese Technologien haben, denn so grundlegende Bedürfnisse können natürlich in einem Face-to-Face, FaceTime-Call oder in einem Zoom-Meeting oder auch einfach in einem normalen Telefonat schon irgendwie befriedigt werden. Ich glaube, es wird dann so ein bisschen kritisch, wenn man die fehlende soziale Interaktion nur so ein bisschen oberflächlich kompensiert. Ich glaube, wenn man soziale Medien benutzt, hat man schnell so ein bisschen den Eindruck, dass man tatsächlich irgendwie in Kontakt mit super, super vielen Leuten ist. Und man hat das Gefühl, dass die sozialen Bedürfnisse eigentlich schon dadurch getilgt sind, dass ich 10.000 Bilder pro Tag mir angucke von anderen Leuten. Aber da fehlt natürlich eine ganz, ganz wichtige Komponente, nämlich wirklich ein enger Austausch mit engen Freunden und natürlich auch mehr Informationen, als auf sozialen Medien zur Verfügung stehen.
Jetzt hast du angesprochen, dass ja soziale Medien nicht nur negative Effekte haben, sondern du dich wie du dich damit auseinandersetzt, wissenschaftlich eigentlich für eine nuanciertere Gewichtung aussprichst und sagst, da sind sowohl Risiken als auch positive Effekte, und das kommt am Ende, wenn ich dich richtig verstehe, sehr stark darauf an, wie ich denn mit den Medien umgehe. Und das wäre jetzt vielleicht so ein bisschen eine zweigeteilte Frage. Zum einen, was sind denn diese positiven Effekte, vielleicht besonders jetzt auf die Corona-Situation bezogen, was ich da rausziehen kann? Und dann der zweite Teil der Frage, wie gehe ich denn damit am besten um?
Also was sich auf jeden Fall schon mal sagen lässt, ist, dass eine aktive Nutzung dieser Medien sehr, sehr hilfreich ist. Also diese Medien wurden ja auch eigentlich dazu entwickelt, um miteinander in Kontakt zu treten und nicht nur, um sie passiv zu konsumieren. Wenn man diese Medien aktiv nutzt und zum Beispiel direkt mit Personen kommuniziert, schreibt, Beiträge kommentiert, einfach interagiert, dann kann das jetzt vor allem in der Situation gerade erstmal unsere sozialen Bedürfnisse nach sozialer Interaktion befriedigen. Auf der anderen Seite ist aber auch quasi das Teilen von eigenen Beiträgen häufig was, was uns gut tut, weil das so eine Selbstreflexion einfach in uns anregt. Wenn wir uns überlegen, was teile ich jetzt auf sozialen Medien, dann führt das zwangsläufig dazu, dass wir uns mit uns selbst auseinandersetzen und dass wir häufig dabei auch auf Aspekte stoßen, die wir manchmal vielleicht gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, vor allem nämlich unsere positiven Aspekte. Wir denken drüber nach, irgendwie, was sind Erfolge, die mir irgendwie wichtig sind, was sind irgendwie Werte, die ich irgendwie gut finde, auf was bin ich besonders stolz. All das fließt ein, wenn man Beiträge postet bei auf sozialen Medien. Und diese Selbstreflexion ist vor allem dann besonders hilfreich und sinnvoll in Situationen, in denen wir uns irgendwie bedroht fühlen. Und jetzt gerade in der Corona-Situation lauern ja quasi überall Bedrohungen. Es ist alles super unsicher. Wir wissen nicht, wie es wirtschaftlich, finanziell, auch gesundheitlich für uns weitergeht. Und da einfach so ein bisschen den Fokus auf andere Aspekte, die jetzt vielleicht gerade so ein bisschen untergehen oder bedroht sind, das tut uns häufig ziemlich gut. Deshalb würde ich die Leute tatsächlich dazu anregen, diese Medien dazu zu nutzen, zu interagieren und aber auch tatsächlich, um was irgendwie von sich preiszugeben und was zu posten und das einfach aktiv benutzen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist das ja auch ein Thema, was du dir in deiner Forschung selber anguckst und wo du jetzt auch guckst, wie du dir das konkret in dieser Corona-Situation nochmal genauer angucken könntest, oder? Vielleicht kannst du da ein bisschen ausholen und uns erklären, was du da genau vorhast und tust.
Ja, mir kam die Idee schon relativ früh, als das hier losging mit dem Lockdown, dass ich mir schon dachte, dass soziale Medien plötzlich einen komplett neuen Stellenwert bekommen werden und extrem viel genutzt werden. Und ich möchte in diesem Projekt untersuchen, inwieweit denn diese Nutzung positiv ablaufen kann. Also wie können wir jetzt quasi das Beste aus unserer Situation machen und wie können wir diese Plattform in unser Leben integrieren, damit wir einigermaßen gut mit der Krise gerade klarkommen. Und ich baue so ein bisschen auf die Idee auf, dass quasi soziale Netzwerke neben dieser sozialen Interaktion, die sie eben mitbringen und fördern, gleichzeitig auch sowas sind wie so eine Art Tagebuch. Ein Tagebuch, in dem man irgendwie seine schönsten Erinnerungen, seine schönsten Erlebnisse, Dinge, die einem besonders wichtig sind, ablegen kann und speichern kann und die man sich auch danach relativ schnell wieder angucken kann mit ein paar Klicks. Und das basiert eben darauf, dass man diese Plattform aktiv benutzt, selbst was postet, sich über sein Leben Gedanken macht, sich Gedanken darüber macht, was möchte ich teilen und was nicht. Und ein relativ etabliertes Phänomen aus der Psychologie, das schon seit Jahrzehnten erforscht ist, baut genau darauf auf. Es hat sich in zahlreichen Bereichen gezeigt, dass wenn man sich die Zeit nimmt und darüber nachdenkt, was einen denn ausmacht als Person, worauf man besonders stolz ist, was Werte sind, die einem wichtig sind, dass das einen ganz, 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 ganz hohen Schutzwert hat in Situationen, in denen ich mich bedroht fühle. Jetzt aktuell leben wir in einer Situation, die davon geprägt ist, dass wir extrem vielen Bedrohungen ausgesetzt sind. Unsere finanzielle Sicherheit ist bedroht und die wirtschaftliche, berufliche Zukunft ist irgendwie bedroht. Unser soziales Zusammenleben ist bedroht. Wir wissen im Grunde genommen nicht, in welche Richtung sich die ganze Situation noch weiterentwickelt. Das heißt, auf uns prasseln die ganze Zeit Bedrohungen ein, die uns auch selbst in unserem Selbstkonzept extrem bedrohen.
Und jetzt sagst du, dass das in der Psychologie ein relativ bekanntes Konzept ist.
Ja.
Wie wurde das denn früher gemacht, als man quasi dieses Journaling oder wie auch immer man das nennt, noch nicht über soziale Medien gemacht hat? Also auf welche Studien baust du da auf? Wie haben die das gemacht?
Ich baue da auf einer relativ großen Basis aus Laborstudien auf. Also es wurde im Labor untersucht, es wurde aber auch im Alltag untersucht. Ganz klassische Paradigmen sehen dann da so aus, dass man den Leuten irgendwie negatives Feedback zum Beispiel gibt oder die Leute irgendwie eine Rede halten lässt und sie verunsichert damit. Und wenn man ihnen dann die Möglichkeit gibt, darüber nachzudenken, was sie als Menschen ausmacht, was positive Eigenschaften sind, auf die sie besonders stolz sind, dann zeigt sich, dass diese negativen Effekte dieser Bedrohung abgepuffert werden. Es hat sich relativ, also das ist ein Finding, das ist eines der etabliertesten der Psychologie und ist so ein Kernstück, auf dem ganz, ganz viele Interventionen aufbauen.
Was man quasi so im allgemeinen Sprachgebrauch als gefestigte Persönlichkeit beschreiben würde.
Genau, also der Mechanismus heißt Self-Affirmation, also Selbstbestätigung. Genau, indem ich bestimmte Aspekte von mir selbst bestätige, die gerade eben nicht bedroht sind, stärkt mich das gegenüber dieser Bedrohung, die auf mich einprasselt.
Und Bedrohung ist denn jetzt abstrakt die Corona-Krise?
Und genau, und da war eben meine Idee, das in den aktuellen Kontext zu verorten und zu gucken, gerade weil eben diese Plattformen die Möglichkeit bieten, was aktiv zu posten und einem zur Selbstreflexion anregen, ob quasi eine Maßnahme, eine Instagram-gestützte oder soziale Medien-gestützte Maßnahme in der aktuellen Situation helfen kann. Wenn Leute aktiv posten, aktiv Facetten von ihrem Leben zeigen, in denen sie sich gut fühlen, die sie ausmachen, dann erwarte ich mir in der Hinsicht positive Effekte. Einmal, was so ein bisschen dieses ganze Bedrohungsempfinden angeht, also wie die aktuelle Situation gerade bewertet wird von den Leuten, wie viele Ängste sie haben, wie verunsichert sie sind. Und vermute da, dass sich da viele positive Effekte finden lassen können.
Und wie würde so eine Studie methodisch, also so vom Versuchsaufbau aussehen? Was genau hast du vor, da zu machen?
Genau, wir haben vor, das Ganze in einem Experimentaldesign zu untersuchen. Experimente sind so ein bisschen das Mittel der Wahl, um Kausalitäten herauszufinden. Also um direkt sagen zu können, soziale Mediennutzung führt kausal zu einem bestimmten Outcome. Solche Experimente wurden zum Teil schon gemacht und auch eben zum Thema der Self-Affirmation, auch im Bereich von sozialer Mediennutzung. Es gibt zum Beispiel eine Studie, die zeigen konnte, die wurde schon vor ein paar Jahren durchgeführt, dass ein alleiniger Blick auf seine eigene Facebook-Seite zu positiven Effekten führt, zum erhöhten Selbstbewusstsein, verglichen mit Leuten, die das nicht gemacht haben. Und sowas in der Art haben wir auch vor. Also wir werden uns angucken, inwieweit eine bestimmte Art der Nutzung zu positiven Effekten führt, verglichen mit einer Gruppe, die eben sich nicht so verhalten hat, um dann direkt sagen zu können, führt soziale Mediennutzung eventuell zu bestimmten Effekten.
Ah, okay. Und dann daraus wieder ableiten, wie sollte man jetzt mit diesem Werkzeug soziale Medien generell umgehen? Gerade in so einer besonderen Situation.
Exakt, genau. Das wäre so ein bisschen mein großes Ziel, dass ich nachher irgendwie Implikationen ableiten kann, sowohl für den einzelnen Benutzer als auch im Idealfall für die Plattformbetreiber selbst. Also, dass ich nachher sagen kann, diese Plattformen haben extrem großen Stellenwert, sie werden extrem viel genutzt in der Situation. Das ist eine Art und Weise, wie man diese Plattform nutzen sollte, damit es den Leuten langfristig gut geht und damit sie das Beste aus der Situation machen können.
Jetzt als Psychologe, der sich mit dem Thema auseinandersetzt und jetzt losgelöst von deinem eigenen Experiment, was ist denn so ein Thema, wo du sagst, das ist eigentlich wichtig, dass man sich das vor Augen führt in dieser aktuellen Situation im Umgang mit sozialen Medien, wo du sagst, da stolper ich eigentlich in Diskussionen mit bekannten Freunden immer wieder drüber, dass das eigentlich eine Perspektive ist, die man sich vor Augen führen muss.
Was in der aktuellen Situation auf jeden Fall extrem wichtig ist, ist, dass man bedenken sollte, dass natürlich diese Plattformen einem ein Stück weit das Gefühl von einer bestimmten Norm geben. Das heißt, sie sind extrem verhaltensbeeinflussend, wie soziale Einflüsse generell irgendwie das eigene Verhalten beeinflussen. Gerade wenn es jetzt darum geht, bestimmte Verhaltensweisen an den Tag zu legen, um die Verbreitung des Viruses zu bekämpfen, haben diese Plattformen tatsächlich also auch einen extrem großen Stellenwert. Wenn ich Leute sehe, die zum Beispiel Social Distancing betreiben, die sich an die Maßnahmen, die von unserer Regierung aufgestellt wurden, halten und ich sehe das, dann ist es was super Wichtiges und ist was unser eigenes Verhalten einfach mit beeinflussen kann. Ich könnte mir fast sogar vorstellen, dass für viele Leute das, was sie auf sozialen Medien sehen, das, was sie von ihren Freunden sehen, einen viel höheren Einfluss auf sie selbst hat, als das, was unsere Regierung uns irgendwie mit an die Hand gibt. Und ich glaube, dass man da das ist natürlich eine gewisse Funktion, die auch mit Risiken behaftet sein kann. Wenn ich mich in einer Filterbubble aufhalte, die mir das genaue Gegenteil davon sagt und ich mich in Verschwörungstheorien begebe, dann ist das natürlich super riskant. Wenn ich aber Leute habe, denen ich vertraue, und ich irgendwie und Leuten folge, die sich irgendwie in der aktuellen Situation richtig verhalte, dann kann das extrem positiven Einfluss darauf haben, wie ich selbst mit der Situation einfach umgehe.
Dass wir jetzt alle so ein bisschen mit uns selber aushandeln, wie verhalten wir uns selber, auch Gruppen gegenüber und so weiter, und natürlich gucken müssen, wo positionieren wir uns, und in dem Augenblick, wo ich in sozialen Medien mitkriege von Leuten, die ich selber wertschätze, was ist denn deren Position, wird es mir auch schwerer fallen, dann eine Position zu wählen, die dem genau diametral entgegensteht. Und das geht wahrscheinlich in beide Richtungen, sowohl in die Richtung, wo irgendwie meine Bekannten sagen, dass ergibt hier alles Sinn, wir sollten uns so und so verhalten, als auch in die Richtung, wo ich viele Verrückte irgendwie im Freundeskreis habe, die sagen, wir müssen unbedingt demonstrieren gehen, weil hier unsere Grundrechte eingeschränkt werden.
Exakt, genau. Also es ist quasi, ich meine, das ist der Grundmechanismus davon, warum so Polarisierung auf so Plattformen funktioniert. Einfach weil es einen extrem großen Einfluss auf unser Verhalten hat, aber das geht natürlich auch in positive Richtungen.
Hannes sagt, dass das, was wir auf sozialen Medien teilen, einen großen Einfluss auf uns alle hat. Und ich wollte deswegen von Tim wissen, wie er damit in der aktuellen Corona-Situation umgeht. Wenn viele Zehntausende täglich seine Inhalte sehen, sich vielleicht auch nach dem richten, was er sagt.
Ja, also ich denke, das ist ganz wichtig, sich als Influencer oder Beeinflusser irgendwie darüber im Klaren zu sein, dass man eben so eine große Followerschaft hat und dass man mit seinen Aussagen natürlich die Leute, also auf jeden Fall indirekt, aber vielleicht auch sogar direkt irgendwie beeinflusst. Und ich finde jetzt gerade in der Corona-Zeit, also war es mir halt super wichtig, auf keinen Fall was Falsches nach außen zu tragen. Und mir war vor allen Dingen wichtig, den Leuten im Grunde genommen auch, ja, zu zeigen, wie wir damit umgehen. Und ich finde, wir sind da sehr, sehr verantwortungsbewusst mit umgegangen. Wir haben in der ganzen Lockdown-Phase halt einfach wirklich niemanden gesehen. Und selbst als wir bei meinen Schwiegereltern, also bei Hannes Eltern, Theas Kinderzimmer renoviert haben, waren Hannes Eltern da halt auch nicht da. Und es war mir auch ganz wichtig, das da herauszustellen und wirklich zu zeigen, hey Leute, ihr sollt zu Hause bleiben. Nicht umsonst gab es ja auch diesen Sticker auf Instagram, Stay Home und so weiter, ne? Also auch Instagram hat da ja aktiv mitgewirkt, dass die Leute einfach nicht nur von der Regierung gesagt bekommen, dass sie zu Hause bleiben sollen, sondern halt eben auch von den sozialen Netzwerken. Und ich finde, da war es halt ganz stark in unserer Verantwortung, das halt auch so nach außen zu tragen und zu sagen, hey, seid bitte verantwortungsbewusst, genauso wie wir es halt auch eben sind, und meidet andere Kontakte und nur das Nötigste einkaufen und so weiter. Und was auch noch ein Teil des Ganzen ist, fällt mir gerade so ein. Also es ging ja auch ganz stark darum, auch so dafür aufmerksam zu machen, dass man wieder regionaler einkaufen sollte. Also so dieses Schlagwort Support Your Local Hero. Also das habe ich auch super ernst genommen und habe halt nochmal explizit darauf hingewiesen, so hey, ich gehe halt zu unserem Lieblings-Italiener und kaufe da meine Lebensmittel ein und supporte halt kleine Businesses irgendwie so, und auch das nach draußen zu zeigen, um den Leuten klarzumachen, hey, die Kleinen überleben sonst nicht, wenn ihr euch nicht irgendwie aktiv mit denen auseinandersetzt und bei denen halt euer Geld auch irgendwie so lasst, ne? Und das ist was, dafür wird man auch nicht irgendwie bezahlt oder so, sondern das macht man einfach, weil es in meinem eigenen Interesse irgendwie ist, dass die Leute, ja, sich, also dass man, weil es im eigenen Interesse ist, den Leuten das so mit auf den Weg zu geben, dass sie sich hoffentlich genauso verhalten wie man selbst quasi.
Und also gerade in so einer Situation, wo man ja ein Sprachrohr ist, aber jetzt eine Situation hat, wo es auf einmal unklar ist, was soll ich dazu eigentlich sagen, dass man dann natürlich auch einen reflektierteren Umgang damit braucht, wie sage ich das jetzt, welche Nachricht sende ich denen und wofür brauche ich mein Sprachrohr, was ja eigentlich nie dafür da war, über Corona zu sprechen. So, sondern man kommt ja aber nicht drum herum, nicht darüber zu sprechen.
Ja, exakt. Also ich halte mich eigentlich immer relativ bedeckt, wenn es um politische und solche Themen irgendwie geht, weil ich bin ein Interior-Account, ich bin irgendwie da, um zu inspirieren und jetzt nicht über irgendwelche politischen Situationen zu reden, meiner Meinung nach. Aber das war tatsächlich eine Situation, da kam man nicht drum rum, weil man selber ja auch direkt irgendwie betroffen war und das sich direkt auf das Leben niedergeschlagen hat. Und ich finde, da musste man dann einfach mit bestem Beispiel vorangehen und mit besten, also einfach als Vorbildfunktion, was man ja ein Stück weit dann noch einfach ist.
Hast du jetzt in dieser besonderen Situation, wo ihr gerade auch Zusammenarbeit mit anderen Gewerken, also es kann ja nicht einfach jemand vorbeikommen und beispielsweise ein Foto schießen, gemerkt, dass es Fähigkeiten gibt, die auf einmal wertvoller geworden sind oder die besonders gefragt sind in der Kooperation mit anderen, mit Unternehmen, die du vielleicht vorher gar nicht so auf dem Schirm hattest?
Ja, das ist tatsächlich ganz interessant. Also dadurch, dass die Firmen im Grunde genommen gerade ja keine großen Produktionen machen können, dadurch, dass das Kontaktverbot ja immer noch da ist oder auch sehr stark da war in den letzten Wochen, sind viele dann halt auch einfach auf einen zugekommen und haben gesagt, hey, können wir dir die Produkte einfach schicken und du machst die Fotos und dann haben wir den Content, den wir im Grunde genommen benötigen. Bestes Beispiel dafür, wenn man gerade bei Gucci irgendwie guckt, ja, die haben den Models einfach Klamotten zugeschickt und die Models haben es selbst fotografiert an sich und das ist jetzt quasi die Kampagne. Und ich finde, das ist eigentlich gerade so voll schön zu sehen, also dass die ganzen Influencer, die ja eigentlich hauptsächlich Content-Creator sind und die meisten sind ja einfach auch Fotografen, dass die einfach viel mehr jetzt auch für das gebucht werden, was sie eigentlich sind, nämlich Stylisten, Fotografen, Content-Creator, anstatt zu sagen Influencer.
Dass man quasi dadurch, dass die Fähigkeit, also in dem Fall eben Bilder zu machen, die du ja wahrscheinlich vorher in der Mode genauso machen musstest, weil auch das stellt man ja irgendwie bildlich dar, jetzt auf einmal einen wesentlichen Wert darstellt, weil man niemanden vorbeischicken kann, der Fotos machen kann oder keinen großen Shoot buchen kann oder in irgendeiner Weise Leute zusammenbringen, sondern das auf einmal auf kleiner Flamme trotzdem möglich machen muss. Also mir fällt das immer auf, wenn man irgendwie mit Filmleuten zusammenarbeitet, die so eine traditionelle Filmausbildung haben, dann ist deren Idee von einer Aufnahme immer, dass man eine große Kamera hat, dass man jemanden für Beleuchtung hat, jemanden für Ton hat, jemanden, der einen ausstattet und dann hat man da eine Crew von 15 Leuten rumstehen, die auf einmal viel an Flexibilität nehmen, was man vielleicht spontan aufnehmen könnte, wenn man eine Person mit einer kleinen Kamera hätte, die irgendwie kreativer damit umgeht. Und das ist in dieser Corona-Situation natürlich extrem, weil ich kann nicht mehr 15 Leute zusammenbringen, die auf einmal was aufnehmen. Und ich merke da in meiner Arbeit, dass da, wo Leute die Fähigkeit haben, jetzt selber etwas zusammenzubringen, also in meinem Fall jetzt irgendwie in meinem Wandschrank zu sitzen und einen Podcast aufzunehmen, weil ich mich vorher mit Audio auseinandergesetzt habe, da auf einmal ein Wert entsteht. Und diesen Wert man vorher vielleicht belächelt hätte, wenn man gesagt hat, ja, das ist in gewisser Weise eine hobbyistische Auseinandersetzung mit dem Thema, das auf einmal aber eine ganz zentrale Fähigkeit wird.
Ja, absolut korrekt. Also das spüre ich halt gerade auch ganz extrem. Und ich freue mich aber ehrlich gesagt super krass darüber, weil das sind natürlich Talente und Fähigkeiten, die ich habe und die jetzt auf einmal irgendwie gefragt sind. Vorher hätte man vielleicht gesagt, okay, wir finden deine Wohnung einfach schön. Können wir einfach zu dir kommen und das hier dann fotografieren? Und ich hätte gesagt, ja, ist okay, können wir auch irgendwie machen. Aber das Ganze natürlich dann nochmal selber in die Hand zu nehmen und da auch selber nochmal ein Stück weit wieder noch mehr kreativ werden zu können, ist natürlich was mir persönlich einfach super viel Spaß macht und was ich sehr, sehr schön finde, dass das gerade so gewertschätzt wird. Also du wirst gerade als Influencer auch viel einfach dafür gebucht, in deiner Bildsprache Content zu produzieren für Firmen, den die dann später auch einfach dann so tatsächlich nutzen können.
Und dass man dann auch eher einen stärkeren künstlerischen Anspruch mit der Auseinandersetzung hat. Also es ist ja was anderes, ob jemand vorbeikommt oder ob man selbst in der Verantwortung ist, etwas zu produzieren, mit dem andere dann tatsächlich zufrieden sind.
Ja, absolut, ja. Das erfordert natürlich auch viel Kommunikation, ne? Also auch bei mir ist es so, wenn wir Content-Produktionen bei uns zu Hause haben, die ich selber durchführe, dann gibt es immer erstmal ein Test-Shooting sozusagen, wo Winkel und generelles Licht und Atmosphäre irgendwie festgelegt werden. Und dann geht es halt in die richtige Umsetzung sozusagen, nachdem das dann feingetuned wurde.
Klingt ja an einer ganzen Menge Arbeit. Jetzt, was ich glaube, was irgendwie interessant ist für Hörer, die jetzt normalerweise nicht wissen, was tut eigentlich ein Influencer, in Anführungsstrichen ein Content Creator, so den ganzen Tag. Ich glaube, da so ein bisschen reinzugucken, wie viel Zeit das eigentlich kostet, das zu tun, dann auch in gewisser Weise in die Richtung, kann man vielleicht dann drüber sprechen, was würdest du sagen, ist ein gesunder Umgang mit diesen Inhalten, die da produziert werden?
Ja, also erstmal würde ich jedem raten, das Ganze mal mit ein bisschen Abstand zu betrachten und einfach so eine, ja, einfach so ein, mit so gesundem Menschenverstand das zu betrachten, dass das einfach inszenierte Bildwelten sind, die da irgendwie entstehen. Und dass da natürlich einfach wahnsinnig viel Arbeit drin steckt, weil, wie du schon sagst, also das wird halt oft immer so belächelt, auch als ich meinen Eltern zum Beispiel mal erzählt habe, was ich da irgendwie so mache, dann kommt irgendwie so ein unterschwelliges, naja, aber das ist ja eigentlich keine Arbeit, oder? Du machst doch da einfach nur so ein paar Bilder. Und es ist so, nein, also es ist einfach nicht so, ja, es ist einfach super viel Arbeit. Du musst irgendwie die ganze Wohnung aufräumen, du musst alles top sauber haben, du musst irgendwie das alles irgendwie ordentlich inszenieren. Also manchmal dauert es bis zu 1,5 Stunden, bis so ein Frühstückstisch dann einfach perfekt für das Foto gedeckt ist, dass jedes Teil richtig in der Kamera im Bild quasi platziert ist. Das sind manchmal einfach nur Millimeter, ja. Das ist ja wie, als würdest du so ein Stillleben inszenieren, was du dann fotografieren willst, ja.
Und dass das in gewisser Weise ja dann auch wieder ja, relativiert, was das bedeutet im Vergleich zu meinen eigenen 4 Wänden. Die halt gerade in meinem Fall notorisch unaufgeräumt sind, weil wenn ich den ganzen Tag zu Hause bin, dann scheint das Ergebnis zu sein, dass ich noch weniger Zeit daran investiere, aufzuräumen. Und wenn ich das jetzt natürlich vergleiche mit deiner aufgeräumten Wohnung, dann muss ich ja automatisch den kürzeren ziehen.
Ja, definitiv. Und ich glaube, also jeder, der eben nicht in dem Bereich tätig ist, zieht, wenn er sich vergleicht, automatisch den kürzeren, weil als Influencer in dem Bereich, es ist einfach ein Geschäftsmodell und wir sind halt auch in vielen Dingen nun mal privilegiert, weil wir mit den Firmen halt nun mal arbeiten.
Jetzt mal aus reiner Neugier, wie kommt denn so eine Zusammenarbeit zustande oder wie kommt so ein Produkt in deine Wohnung?
Also ich kriege halt am Tag mehrere Anfragen von verschiedensten Firmen, von alles Mögliche, alles, was man sich so irgendwie vorstellt und was man sich irgendwie auch nicht vorstellen kann. Und ich finde, es ist da immer ganz wichtig zu überlegen, erstens mal, passt es zu mir, passt es zu den Leuten, die mir folgen, interessiert es die überhaupt und ist es irgendwie vertretbar? Also ich würde jetzt nie mit irgendeiner Firma zusammenarbeiten, die ich persönlich aus irgendwelchen Gründen oder ethisch nicht vertretbar finden würde. Oder wo ich das Produkt nicht schön finden würde oder wo einfach irgendwie so aus meinem Bauch heraus was gegensprechen würde. Also ich finde, es ist ganz wichtig, da immer so ein Auge drauf zu haben, dass das irgendwie zu einem passt, dass es zu den Followern passt und dass man auch einfach irgendwie stringent ist in dem, was man da tut und nicht irgendwie wie so ein Märtyrer mal das irgendwie promotet, nur weil es da irgendwie Geld für gibt oder so.
Ja, und vermutlich hat es ja auch sehr viel damit zu tun, wie authentisch das rüberkommt. Also wir haben uns ja länger darüber unterhalten, dass du eine gewisse Bildsprache hast, in der du kommunizierst und wahrscheinlich passen ja nur bestimmte Produkte in diese Bildsprache. Und wenn du jetzt irgendetwas aufnimmst, was dazu nicht passt, dann kann ich mir vorstellen, dass das auch übel aufstößt, dass die Leute sagen, ja, aber warum steht denn das da oder warum bewirbt er denn das? Das passt doch überhaupt nicht zu dem, was er uns sonst erzählt.
Ja, eben, genau. Also es muss einfach alles irgendwie in sich stimmig sein. Was ich zum Beispiel aber mal erlebt habe, ich habe zum Beispiel mal eine Kapsel-Kaffeemaschine beworben und habe da in dem Moment gar nicht darüber nachgedacht, dass das ethisch natürlich vielleicht nicht so 100%ig vertretbar ist, wegen dem Müll, den das produziert und so weiter. Aber dadurch, dass wir die irgendwie eh immer im Gebrauch hatten, also und ich die auch schon vorher besessen habe und es dann quasi einfach nur so dazu kam, dass diese Anfrage kam, ob man da vielleicht auch mal Werbung für machen würde, habe ich halt so blauäugig irgendwie so gesagt, ja klar, mache ich, ist gar kein Problem, ich benutze die ja sowieso irgendwie. Und nachdem dann aber das veröffentlicht wurde und der Content veröffentlicht wurde,
dann kamen die Kaffeesnobs.
Ja, da kam halt wirklich ein richtig starker Gegenwind und da habe ich das erste Mal so, ist mir nochmal so vor Augen geführt worden, wie wichtig das eigentlich ist, wirklich in der Tiefe darüber nachzudenken, was man promotet und wie man sich für Produkte entscheidet und dass man das nicht einfach so Larifari machen sollte und dass man wirklich, ja, da auch wirklich dann hinterstehen muss.
So, jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar würde ich gerne wissen, wie ist das, wenn man mit jemandem zusammenlebt, der ja eigentlich deine Arbeit erforscht? Und wie informiert das, was du tust?
Ja, das ist total lustig, weil das Fragen, also das werden wir ganz oft irgendwie so gefragt. Und ich finde, das ist halt einfach total cool, weil das einen gegenseitig super krass befruchtet. Also Hannes erzählt mir natürlich immer, was er macht und ich erzähle ihm, was ich mache. Und gegenseitig kriegen wir dann natürlich Informationen, die wiederum für den anderen irgendwie gut sind. Also Hannes überlegt ja jetzt zum Beispiel auch über mich für seine Experimente zu rekrutieren und dass ich zum Beispiel seine Forschungsprojekte poste und meine Follower dazu auffordere oder animiere, daran doch auch teilzunehmen. teilnehmen und quasi diese Experimente mitzumachen. Und das ist zum Beispiel was, was von seiner Seite halt aus total cool ist und wo er halt auch oft immer bei mir dann irgendwie sehen kann, wie in einem größeren, bei einem größeren Account irgendwie die Interaktion ist oder das Engagement ist oder was da halt einfach so grundsätzlich passiert. Also, dass er quasi so Einblick in meine Insights hat und in, mal hinter meine Kulissen so ein bisschen gucken kann. Und ich finde auf der anderen Seite natürlich immer super spannend, was bei ihm irgendwie rauskommt. Und das hat mir auch zum Beispiel ganz viel aufgezeigt, wie verantwortungsbewusst man im Grunde genommen mit seinem Account umgehen muss. Und ja, das ist einfach für mich super spannend, dann wiederum die andere Seite zu sehen, die Forschungsseite. Und ich glaube, zusammen ergänzt es sich einfach perfekt.
Jetzt wollte ich von Hannes natürlich auch noch wissen, wie das denn so für ihn ist im Zusammenleben. In seinem Fall, da ihre Wohnung ja das ist, was Tim viel postet, ist es ja sogar so, dass er mehr oder weniger in seinem eigenen Forschungsobjekt lebt.
Also, ich kann es aus meiner Warte raus beurteilen, ist es so, dass ich über Tim natürlich direkten Einblick bekomme in das, was abgeht auf den Plattformen, wie es ist, als Influencer zu arbeiten, wie die Interaktion mit der Followerschaft aussieht, wie es auch ist, irgendwie Instagram als Geschäftsmodell zu nutzen. Das heißt, es ist für mich als Forscher wirklich super spannend, hands-on zu sehen, was auf den Plattformen eigentlich abgeht. Ich glaube, also das hoffe ich zumindest, dass ich natürlich auch Tim irgendwie mit meinen Forschungsergebnissen, die ich gewinnen konnte, irgendwie auch ein Stück weit bereichern kann. Ich glaube, dass ich Tims Arbeiten als Influencer oder auch sein Verständnis von seiner Rolle wahrscheinlich auch ein bisschen dadurch geändert hat, durch das, was ich ihm irgendwie erzähle und was ich von meiner Arbeit mit reinbringe.
Hast du da ein Beispiel, was dir einfällt, wo du sagst, da haben wir lange drüber geredet?
Ja, also dieses, das Thema des Neides ist ja tatsächlich irgendwie ein omnipräsentes Thema, also auch bei meiner Arbeit. Unsere Forschung dreht sich viel darum, wie das Neidempfinden aussieht. Wir haben da viel drüber gesprochen und ich glaube, Tim ist auch relativ schnell an so einen Punkt gekommen, dass er auch da nochmal seine Verantwortung begriffen hat. Also, dass man als Influencer eine bestimmte Welt verkörpert, die halt Neid erzeugt und dass man sich dessen bewusst sein muss, dass er das natürlich nicht verhindern kann. Neid ist was, das kann man nicht steuern, vor allem nicht als der scheinbar Neid erzeugt, aber man sollte sich vielleicht schon irgendwie darüber bewusst sein. Ich glaube, vielleicht allgemein hat sich bei Tim einfach das Bewusstsein dafür geändert, was er für eine einflussreiche Rolle spielt, was er für eine Verantwortung hat. Wir hatten das jetzt auch in der Corona-Situation, dass wir da viel drüber gesprochen haben, was zu dem Thema jetzt gepostet werden sollte, wie man sich dazu positioniert und dass man da einfach Vorbild ist, darüber muss man sich bewusst sein und das ist er auch.
Das Thema Verantwortung, das kam ja immer wieder hoch, das wäre so ein bisschen so ein Leitmotiv im Umgang mit sozialen Medien zu sein, also sowohl auf der Seite von jemandem, der ein sehr großes Publikum hat, als auch auf der Seite von Leuten, die ihren Freunden gegenüber auch was teilen, als auch auf der Seite von den Betreibern von sozialen Netzwerken, also dieser Umgang mit der aktuellen Situation, da kommt immer wieder dieses Thema hoch.
Ja, und ich glaube, dass das ganz, ganz zentral ist. Wenn man irgendwie vielleicht probieren möchte, so das Ganze in a nutshell zu packen, dann kann man sagen, dass durch Verantwortlichkeit und Transparenz schon viele Probleme gelöst werden können. Ich glaube, wenn sich die einzelnen Akteure, sowohl Plattformbetreiber als auch Akteure, wie jetzt Tim einer ist als Influencer, aber auch der einzelne Nutzer darüber bewusst ist, wie diese Plattformen funktionieren, was diese Plattformen mit einem potenziell machen können, was sowohl positiv als auch negativ sein kann. Wenn dieses Bewusstsein da ist und auch daraus gefolgt dann ein reflektierter Umgang erfolgt, dann kann das schon ganz viel bringen. Wenn sich die Leute darüber bewusst sind, dass das, was sie auf diesen Plattformen teilen, wie sie mit diesen Plattformen interagieren, dass das Konsequenzen hat für sie, aber auch eben für andere Menschen, dann ist das vielleicht schon so ein erster Ansatzpunkt, wie man in Zukunft konstruktiv mit diesen Plattformen leben kann. Denn so schnell werden diese Plattformen einfach nicht mehr verschwinden. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren gezeigt.
Das war bereits die 6. Ausgabe von Weizenbaum im Homeoffice. Und ich muss zugeben, dass sie sich um ein Thema dreht, mit dem ich mich persönlich relativ wenig beschäftige. Ab und zu ermahnt mich jemand, dass ich doch mal meinen Twitter-Account benutzen sollte, aber in der Regel führen die Ermahnungen zu wenig. Aber gerade deswegen fand ich die Gespräche mit Tim und Hannes so spannend, weil sie für mich Einblicke waren in eine Welt, die ich relativ wenig selbst bereise. Ganz abgesehen davon, dass mich die Recherche dazu animiert hat, mal wieder aufzuräumen. Was bei mir besonders hängen geblieben sind, das sind zwei Dinge. Zum einen der Gedanke von Hannes, dass soziale Medien vor allem dadurch einen positiven Effekt entfalten können, dass man sie selber aktiv nutzt. Ich kenne das in anderen Kontexten von mir selbst, dass man durch die Aktivität weniger damit beschäftigt ist, sich zu vergleichen, sondern eher zu schauen, was kann ich mir abgucken, wie kann ich mich verbessern und mit einem gewissen Stolz auf die eigenen Ergebnisse zurückblickt. Zum anderen fand ich den Gedanken spannend, dass jeder, der oder die ein Publikum hat, sich aktuell zu Corona äußern muss. Das heißt, selbst wenn man sich normalerweise nicht mit gesellschaftlichen oder politischen Themen beschäftigt, kommt man aktuell gar nicht drumherum. Und das wiederum hilft mir auch zu verstehen, warum es so viel verantwortungslosen Umgang mit der aktuellen Situation in den sozialen Medien gibt. Zu guter Letzt vielleicht noch ein Blick hinter die Kulissen. Ich nehme diesen Podcast so auf, dass wir jeweils bei uns zu Hause sitzen, miteinander telefonieren und jeder seine Spur aufnimmt. Dafür bekommen die Gäste ein Mikro und in dieser Folge ging danach so ziemlich alles schief, was schief gehen konnte. In der ersten Aufnahme war Hannes übersteuert, die Aufnahme konnten wir nicht nutzen und in Tims erster Aufnahme war die Speicherkarte, die ich den beiden gegeben hatte, voll. Bei der jeweils zweiten Aufnahme habe ich vergessen, wichtige Fragen zu stellen und so mussten die beiden sich für diese Folge von Weizenbaum im Homeoffice jeweils dreimal hinsetzen und mit mir diskutieren. Sie haben es mit Humor genommen, dafür meinen besten Dank. Manchmal ist es mit dem Homeoffice halt doch nicht ganz so einfach.